Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die alles weiß über Farben, über die Zusammensetzung von Farben, über die Wirkung von Farben. Sie hat ihre eigene Farbmanufaktur. Sie gibt Farbseminare für Maler und für Architekten und wir freuen uns, dass sie heute Vormittag bei uns ist in SWR1 Leute. Guten Morgen und herzlich willkommen, Katrin Trautwein.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe aktuell?
Schlamm, ein heller Schlammton, ja.
Warum Schlamm?
Also eigentlich heißt der Terre d'Ombre naturell Pal. Das ist eine Pigmentbezeichnung für so eine helle Schiefergesteinsfarbe. Ganz ein wunderschönes, helles, zartes, warmes Grau.
Ja. Ist Schlamm eine Winterfarbe?
Ist eine universelle Farbe.
Okay, ich frage deshalb, weil gefragt nach aktuellen Lieblingsfarben bedeutet ja, das wechselt und möglicherweise wechselt es ja auch im Lauf der Gezeiten.
Es gibt kräftige Farben, die mag ich zum Beispiel im Frühling, ist so ein knackiges Frühlingsgrün, sicher eins, das einem einfach so irgendwie Lebensgeister erwecken lässt oder die anklingt, die man dann im Frühling eh genießt. Und im Herbst sind dann manchmal so die düstere Farben oder Nebelsfarben, aber das ist mein Schlammton, den ziehe ich durch.
Okay, haben Sie jahreszeitunabhängig eine Hassfarbe, eine Farbe, die Sie überhaupt nicht abkönnen?
Mit Sicherheit.
Welche
Miss Piggy Pink heißt Pink, meine.
Miss Piggy Pink, das müssen Sie für mich übersetzen.
Schweinchenrosa.
Okay, das geht gar nicht.
Geht gar nicht.
War das nicht mal irgendwie so vor 10, 15 Jahren so eine Modefarbe?
Kann gut sein. Aha. Kann sehr gut sein.
Apropos Modefarben, gibt es eigentlich irgendjemanden, der die erfindet? Wie kommen Modefarben zustande, weiß man das?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt so Trend-Gurus, so Trend-Scouts und die sagen dann, der Mensch sehnt sich zurück nach der Natur, also wird grün eine Modefarbe werden und ob es dann Modefarbe wird, weil dann plötzlich alle Autohersteller plötzlich hellgrüne Farben machen, weil der Mensch sich zurück in die Natur sehnt oder ob es Mode geworden wäre, auch wenn diese Trend-Scouts das nicht gesagt hätten. Das lässt sich vielleicht gar nicht mehr so genau unterscheiden.
Frau Trautwein, was Ihre eigene Biografie angeht, da gibt es zwei Länder außer Deutschland, die für Sie von zentraler Bedeutung sind. Zum einen die Vereinigten Staaten von Amerika, da haben Sie lange gelebt, auch studiert. Dann die Schweiz, in der Sie auch leben, jetzt aktuell und arbeiten. Haben die unterschiedliche Farbsysteme oder ist das universell? Sind Farben von der Bedeutung her in Amerika genauso wie in der Schweiz?
Auf gar keinen Fall. Die Amerikaner haben einen ganz anderen Zugang zu Farbmaterial und haben ein sehr unverkrampftes Verhältnis zu Plastik zum Beispiel. Und die Farbpalette in Amerika ist immer viel künstlicher wirkend als die sich zum Beispiel in Deutschland auf dem Markt durchsetzen kann oder in der Schweiz. Und Schweizer haben eine sehr hohe Affinität zu weißen Farben oder zum reinen Industrieweiß und das hat in Amerika wiederum nicht so eine hohe Chance. Also da gibt es schon Unterschiede.
Die Farbpräferenzen in verschiedenen Ländern, hat das auch mit dem jeweiligen kulturellen Hintergrund zu tun?
Auf jeden Fall. Ich denke auch mit den Werten, Maßstäbe, die unterschiedlich sind.
Ja. Katrin Trautwein, unser Gast in SWR1 Leute, eine Frau, die eigentlich aus Stuttgart kommt. Das ist ein paar Jahre her, dann mit ihrer Familie in die USA gegangen ist. Schule, Studium, Chemiestudium, zurück in die Schweiz. Dort haben Sie, Frau Trautwein, die Farbe oder die Farben entdeckt und einer hat eine gewisse Rolle gespielt, der eigentlich, fälschlicherweise habe ich gesagt, er war Architekt, eigentlich war er Uhrengraveur Le Corbusier. Was hat Sie an dem fasziniert?
Corbusier, das ist schwierig kurz zu sagen, also der Corbusier hat uns die Augen für Farben geöffnet, weil der Corbusier hat dadurch vielleicht, dass er nicht formal Architektur studiert hat, sondern dass er in Natur gegangen ist und geschaut hat, wie komponiert Naturlandschaften, wie kombiniert sie Farben, hat eine Farbpalette zusammengestellt, die unendlich faszinierend für uns war.
Wie viele Farben sind das?
Wir kennen mittlerweile 81 Farben oder wir haben 81 Referenzen von Le Corbusier, die wir alle dann untersucht und rekonstruiert haben und festgestellt haben, dass Naturpigmente beim Le Corbusier eine ungeheure große Bedeutung gespielt haben. Aha. Und das war für uns wirklich ein Augenöffner.
Also wenn Sie sagen 81 verschiedene Farben, bedeutet das, wenn man jetzt mal die Farbe Weiß da rausnimmt, dass es unendlich nicht, aber sehr viele verschiedene Weißtöne gibt. Und viele von uns denken eigentlich, ja gut, Weiß gibt es als strahlendes Weiß und als ein etwas abgedunkelteres Weiß.
Die 81 Farben beinhalten auch weiße Farben. Also für uns ist Farbe ein Material und war es auch für Le Corbusier. Und Weiß ist genauso ein Material wie Schwarz oder Grau oder Ultramarinblau oder ein Himmelblau. Und deswegen nehmen wir Weiß schon mal nicht raus. Aber es ist richtig, es gibt sehr viele verschiedene. Es gibt steinige Weißnuancen und samtige Weißnuancen und klare und trübe und solche, die einen an den Himmel erinnern und solche, die einen eher an Marmor oder an etwas Durchschimmerndes erinnern. Also es ist eine ganze Palette.
Wofür braucht man, Frau Trautwein, für sein eigenes glückliches Leben so viele Weißformen?
Ich denke, je nach Boden. Sie wollen ja auch nicht allen Leuten einfach einen Eichenriemenboden indoktrinieren. Also da gibt es dann Leute, die bevorzugen den dunklen Boden und da braucht es vielleicht ein anderes Weiß. Und in einem Raum hat man vielleicht einen schönen Wollteppich und dann ist wieder ein schlammigeres Weiß schön, weil es da eine gewisse Wärme reinbringt oder ein schöner Kontrast zum Boden bildet. Also es gibt ja so wie es verschiedene Präferenzen in jedem Bereich gibt, braucht es auch verschiedene Weißnuancen.
Na, dass es die Details des Lebens ein bisschen verschönert, das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber die Frage war eigentlich, wozu braucht man es? Braucht man es wirklich fürs eigene Leben, fürs eigene Wohlbefinden?
Ich bin sicher, ja. Ich bin überzeugt davon als Naturwissenschaftlerin, dass es einen Unterschied macht, ob ich morgens aufstehe in einem Raum, wo das Licht einfach durch die Farben filtern ja das Licht und die Atmosphäre im Raum ist eine Funktion von der Farbe an der Wand und das Licht im Raum. Und wenn das Licht dann weicher ist, bin ich doch anders, gehe ich anders zum Bett raus, als wenn ich einen klinisch weißer, industriegefärbter Raum habe. Ich sage immer, das Weiß, das mich an Zahnarztpraxis-Vorzimmer erinnert, ist eins, das für mich ein No-Go ist. Ja. Und ich denke, da steht man dann anders drin auf.
Katrin Trautwein, die in der Nähe von Zürich ihre eigene Farbmanufaktur hat, mit einer kleinen Dependance, glaube ich, auch in der Nähe von Tübingen inzwischen.
Genau, ja.
Und die Frage, was die Farbe mit dem Menschen beziehungsweise persönlichkeitstechnisch mit dem Charakter des Menschen zu tun hat, wie oft schon hat beantworten müssen?
Jede Woche ein paar Mal.
Also gut. Sie tragen, glaube ich, so ein weißes Poloshirt und darüber einen blauen Pullover. Lässt das irgendwelche Rückschlüsse auf Ihre Persönlichkeit zu?
Ich denke es auf jeden Fall. Die kurze Antwort ist ja. Das ist eine konservative Kleidung, klassisch. Ich habe gern die strengen Linien und die klaren Farben. Und
okay.
Mich finden Sie nie in einem rosaroten Pulli. Aha. Das wäre ganz selten. Aber um die Frage etwas gescheiter zu beantworten, muss man aus meiner Sicht sagen, Rot, wenn ich Rot definiere, muss ich unterscheiden zwischen einem erdigen Rot und zwischen einem klaren, reinen und zwischen einem gedämpften oder einem blaustichigen Rot. Und dann denke ich, kann man sehr viel, oder mir, wenn wir mit Leuten arbeiten, versuchen wir herauszufinden, ob es bei ihnen eher ins Erdige gehen darf oder ob es bei einem klaren, reinen Tönen bleiben muss oder die etwas gedämpftere Töne. Und da sind wir dann sofort bei Sachen, die sehr viel mit persönlichen Präferenzen oder Vorlieben zu tun haben.
Was fällt Ihnen zu meinem Pullover und zu meinem Jackett ein?
Ich finde, sie passen nicht so gut zusammen.
Oh, herzlichen Dank. Also der Pullover ist irgendwie blau, ja, korrekt.
Der ist mittelblau. So.
Und das Jackett?
Was? Ist so ein bläuliches Grau.
Und das passt nicht?
Also es gibt schlimmere Kombinationen, aber ich würde sagen, die zwei Farben ergänzen sich nicht und die eine stärkt nicht die andere, sondern die liegen so etwas wenig zusammengehörig nebeneinander.
Okay, wobei Sie, glaube ich, als Farbexpertin in Sachen Kleidung weniger gefragt sind als Farbexpertin in Sachen Inneneinrichtung, Wohnung und Haus.
Da haben Sie ja Glück gehabt.
Da habe ich großes Glück gehabt und die Kurve gerade noch gekriegt. Sie arbeiten für Firmen, die Ihre Dienste in Anspruch nehmen, auch für Privatleute?
Ja, richtig.
Die richtig viel Geld haben müssen?
Farbe, also unsere Farben sind teurer wie andere Farben, aber ich denke, sie sind nicht so sehr teurer als kostbarer wie andere Farben. Und auch teure Farben sind eine sehr günstige Methode, Stimmung und Atmosphäre im Raum zu beeinflussen. Vielleicht die effizienteste Art, mit ihren Euros irgendwas auszurichten, dass es ihnen wohler im Raum wird.
Kann man es an einem Beispiel festmachen?
Gehen wir mal zurück zu meinem geliebten hellen Schlammton, die Nummer 3243. Ich denke, das ist, Sie investieren vielleicht 600 Euro und dann haben Sie den Raum oder einen kleinen Raum oder eine schöne Wand mit dem gestrichen und Sie bringen ein sehr weiches Licht. Die Gegenstände im Raum sind weicher eingebettet in eine Farbe, die dann nicht alles so grell ausstellt, sondern die eine gewisse Diskretion wahren lässt. Morgen sehen meine Falten im Spiegel nicht so auffällig auf, wenn hinter mir die helle Schlammton ist und nicht ein blendendes Weiß, das bringt mir viel.
Widerspricht aber ein bisschen diesem alten Dogma, dass eine Farbe in einer Wohnung in allererster Linie weiß zu sein hat.
Genau, dieses Dogma teile ich nicht.
Ja. Warum ist das eigentlich so? Warum hat Weiß so eine große Dominanz gekriegt?
Ich habe da sogar Forschung betrieben und ich bin da noch dran. Ich denke, einerseits hat es sicherlich in dieser prägenden Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war es eine Wohltat. Da hat man wahrscheinlich das Letzte, was man gewollt hätte, wäre eine Schlammfarbe an der Wand oder irgendein Grau. Also ich denke, da ist schon da eine Bestrebung nach möglichst rein und weiß wischen und blank machen und so. Und auf, gegen den Hintergrund.
Ist ja nichts einzuwenden.
Ist nichts einzuwenden, historisch. Nein, aber die Frage ist, welches Weiß? Da gibt es vieles zu sagen.
Die Farbe Schwarz steht für, amateurpsychologisch gesagt, große Eleganz.
Erotik.
Erotik, Unnahbarkeit.
Schwarze Schaf.
Mhm. Und hat in Wohnungen überhaupt gar nichts zu suchen? Oder haben Sie Kunden, die sagen, ich will dieses Zimmer oder diese Wand schwarz streichen?
Die Kunden, die mir haben, die machen die Erfahrung, wenn sie dann sagen, ich möchte ein Zimmer oder eine Wand schwarz streichen, dann kommt das gesamte Umfeld und sagt, um Gottes Willen, das kannst du ja nicht machen. Die Wand wird drücken oder das wird dich erdrücken oder das Zimmer wird wahnsinnig klein oder die Decke runterdrücken. Also immer das Schwarz gilt in der Architektur als drückend, wobei ich dann großes Fragezeichen dahinter mache.
Das heißt, Sie lehnen nicht grundsätzlich ab oder raten nicht grundsätzlich ab, wenn jemand das gerne möchte?
Ich finde Schwarz oder die sehr dunklen Farben, wir machen ja 16 verschiedene Schwarznuancen und die benutzen wir, um Helles in ihrer Umgebung zu betonen. Also ein weißer Gegenstand, eine Skulptur, die sieht ja grandios aus vor dem dunklen Hintergrund. Okay. Und vor dem hellen Hintergrund ist sie lang nicht so, kommt sie lang nicht so schön zur Geltung. Also ich sage immer, Schwarz ist die schönste Farbe, um weiße Architektur zur Geltung zu bringen.
Dann gibt es möglicherweise auch Modefarben von früher, die heute gar nicht mehr gehen. Also wenn wir uns zurückerinnern an die Farbe Orange in den 70er Jahren. Orangefarbene Küchen, orangefarbene Badezimmer.
Schrecklich. Alles war orange. Jedes Fastfood-Restaurant war orange.
Auch in Amerika?
In Amerika, überall.
Jeder das haben Sie McDonald's, selbst noch erlebt
Burger
damals?
King, alles ist orange gewesen.
Ja, geht nicht mehr?
Geht nicht mehr.
Kommt auch nicht mehr als Farbe?
Ich denke, dieses Orange war auch, das ist so ein Kunstprodukt gewesen. Das war damals eine neue Pigmentgruppe und man hat damals Untersuchungen gemacht gehabt und hat Leute in Versuchslabors orange Tafeln gezeigt und hat gefragt, an was sie sich erinnert. Und dann ist irgendwann zusammengefasst worden, orange sei appetitanregend. Und dann hat man wahllos orange in alle Fastfood-Restaurants und Hotellobbys und überall, wo man dann Nahrung und Getränke verkaufen wollte, hat man orange gestrichen. Und ich denke, so einfach ist es aber nicht. Das Erfolgsrezept ist dann hinten raus oder der Schuss ist irgendwann dann übertrieben worden und hinten raus. Und am Ende gibt es sicherlich Orangetöne, die auch heute akzeptabel sind. Aber dieses flächendeckende Orange zum Konsumverhalten ansteuern, das funktioniert mit Sicherheit nicht so.
Unsere Kollegin Julia Reitzner hat mir vor der Sendung gesagt, dass sie eine Wohnung bezogen hat, in der eine rosafarbene Wand war. Die ihr eigentlich nicht gefällt und jetzt das Problem ist, macht man den Aufwand und pinselt diese rosafarbene Wand weiß oder lässt man es in Gottes Namen? Was würden Sie ihr raten?
ich würde mit ihr drüber reden, was sie möchte, also was für ein Rosa-Rot ist und ob es eine Möglichkeit gibt, über andere Maßnahmen die Farbe einzubinden. Und sonst würde ich ihr sagen, eine Wand überpinseln ist so eine tolle, schnelle, wohltuende, schöne Maßnahme. Ja. Wir haben hier eine Möglichkeit, wir finden sicher was.
Katrin Trautwein ist eine promovierte Chemikerin, die sich auf Farben spezialisiert hat, die im Übrigen auch aus Stuttgart kommt. Von daher, Frau Trautwein, war es ja auch eine sentimentale vielleicht Rückkehr in die Vergangenheit bei Ihnen?
Ja.
Haben Sie noch Kontakte nach Stuttgart?
Ich habe Verwandte hier in Stuttgart. Und wenn ich hier in Stuttgart rede, muss ich nicht Angst haben vor dem alten schwäbischen Schwäbele, das sich bei mir einfach durchgesetzt hat. Das habe ich nicht weggebracht bislang in meinem Leben.
Ja, wobei das Schweizerische bei Ihnen jetzt auch schon seine Wirkung entfaltet hat.
Das sagen Schwaben, Schweizer finden, dass ich typisch schwäbisch klinge.
Weiß ich nicht. Sie waren, ich weiß gar nicht, wie lange in Amerika?
23 Jahre, 25.
Also sind als
fast
Kind,
meine ganze Kindheit und
sind
Jugend.
Sind als Kind mit Ihren Eltern dann aus Stuttgart nach Amerika? Warum wollte Ihr Vater Deutschland verlassen?
Mein Vater hat damals in Stuttgart Raumfahrtstechnik studiert und hat in Deutschland zu dem Zeitpunkt kein so ein spannendes Stellenangebot kriegt wie damals in der Raumfahrtsindustrie in den USA.
Das wäre heute
das
auch ganz anders.
Das hat uns nach Alabama gebracht.
Okay, wie war es in Alabama? Sehr ländlich, idyllisch?
Sehr ländlich, landschaftlich, wahnsinnig schön und unheimlich platzreich. Mein erster Eindruck von der Schweiz war dann, dass die Leute immer viel näher einmal auf der Pelle stehen als in Alabama, weil da hat man einfach unendlich viel Platz. Das ist ein Luxus in Amerika, ganz was Tolles. Und ansonsten ist Alabama halt tiefster Süden.
Tiefster Süden auch bis heute mit Ressentiments gegenüber Schwarzen und Farbigen.
Konservative Politik und sehr,
Wie haben Sie sich da als Migrantenkind sozialisiert?
Ich habe eine schnelle Geschichte dazu. Ich habe mit 18 von meinen Eltern ein Cello zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Und dann bin ich zurück in die Schule im Januar gegangen, ungefähr diese Jahreszeit. Und sie haben mich gefragt, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Und dann habe ich gesagt, ein Cello, ein 70 Jahre altes Cello. Und dann hat die Freundin gesagt, oh, disgusting, weil sie hat Jello, diese Puddingmasse, verstanden.
Okay.
Sie hat nicht gewusst, was ein Cello ist.
Okay, Sie haben dann Abitur gemacht?
Ja.
Sie haben studiert Chemie.
In den USA, Chemie, ja.
Und sind dann irgendwann doch nach Europa zurück.
Ja.
Warum?
Meine Eltern waren mit vielen deutschen Emigranten in den 80er Jahren zurückgegangen. Ich habe dann in Amerika meinen Bachelor-Abschluss gemacht auf einer guten Universität und habe dann doch noch Sehnsucht nach Familie gehabt und bin dann zurück und habe in Konstanz dann ein Diplom gemacht in der Chemie. Und dann habe ich Sehnsucht gehabt nach der amerikanischen nach diesem Forschungsgeist. Und den habe ich in Form von einem Harvard-Professor, der auf der ETH in Zürich eine Professur gekriegt hat oder gehabt hat, bin ich dann wieder in eine amerikanische Arbeitsgruppe in Zürich gegangen. Und da blieb ich dann hängen.
Haben auch in Zürich promoviert?
Ja.
Und sind dann trotzdem wieder weg von der Universität? Wäre das keine Alternative für Sie gewesen?
Es wäre eine Alternative gewesen und ich habe sogar eine Stelle in Frankfurt gehabt, um die akademische Laufbahn einschlagen. Aber ich habe dann mich entschieden, dass ich mal ganz was anders mache und habe ein paar Jahre lang Sozialarbeit gemacht.
Sie haben, lang ist es her, ein paar Jahre auch in der Drogenberatung in Zürich gearbeitet. Möglicherweise hätte auch der, den wir gerade gehört haben, damals einer Ihrer Kunden sein können. Joe Cocker, haben Sie damals etliche Leute erlebt, die nicht nur an Drogen, sondern auch an Alkohol Probleme gehabt haben?
Ja, klar.
In der Summe?
Ja, viele, viele, viele.
Was haben Sie damals in Zürich gemacht?
Ich habe, nachdem ich meine Doktorarbeit abgeschlossen habe, habe ich mich entschieden, dass ich mal ganz was anderes machen will. Und habe dann beim Pfarrer Sieber, der damals so der Platzspitzpfarrer war, der die ganze Randständige genommen hat und ihnen eine Bleibe auf einem bescheidenen Niveau anboten hat, einfach um sie zu stabilisieren über die Zeit von ihrer schweren Abhängigkeit und Randständigkeit hinweg. Da habe ich dann geschafft, eine Zeit lang.
Also Blattspitz war eine offene Drogenszene in Zürich,
wo
ein Magnet auch für viele, die als Drogenabhängige dann auch von woanders gekommen sind.
Ja, das war für heutige Verhältnisse unvorstellbar, was da war. Also das war hinterm Bahnhof und man ist da reingelaufen und ich bin fast ohnmächtig geworden, weil einfach rundherum Leute waren, die sich gerade gespritzt haben. Das ist unvorstellbar heute.
Irgendwann ist dieser Platz aber geräumt worden.
Ja.
Was ist dann mit den Drogenabhängigen passiert?
Die Schweiz ist immer wieder sehr konservativ und man hat den Eindruck, es bewegt sich wenig, aber es bewegen sich immer wieder ganz erstaunliche Sachen. Zum Beispiel hat man sich entschieden, dass man Ersatzdrogen Therapien dann anbietet und das hat man organisiert und hat die Leute wirklich von der offenen Szene weggebracht. Das war ein Riesenfortschritt für ganz viele Leute, die vorher einfach gefangen waren in einer Szene, die ihnen zwar viel Aufregung geboten hat und immer dieses Katz-Maus-Spiel mit der Polizei, aber gleichzeitig einfach fürchterliche Gesundheitsschäden mit sich gebracht hat.
Welches war im Rückblick für Sie als Frau, die mit solchen Menschen zu tun hatte, welches war die schlimmste Droge?
Kokain, glaube ich.
Ja.
Wobei die meisten waren Polytox. Da hat man gesagt, Polytoxikomanen und haben dann das eine genommen zum sehr beruhigen und das andere zum sehr aufheitern. Und ich denke, diese Substanzabhängigkeit, um kompensieren zu können, ich denke, das ist eigentlich das schlimmste Drogenproblem.
Wie viele haben Sie komplett scheitern und sterben sehen damals?
Ja, schon einige.
Viele?
Schon, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich auch viele gesehen, die eine unbändige Kraft und Kreativität umgesetzt haben, um den Weg in ein Leben zu finden, das sie in ein ganz normales, gesundes Alter führen wird. Und das hat dann auch immer wieder Hoffnung gegeben.
Mhm. Haben Sie Leute erlebt, um sozusagen auf Ihren eigentlichen Beruf zu kommen, die viel mit LSD experimentiert haben und damit auch mit Farben viel zu tun hatten?
Das meine ich, war eine andere Zeit und eine andere Szene. Das war weniger die Zeit, wo ich dann tätig war in dem Bereich. Da waren eher andere Drogen vordergründig. Und auch das Experimentelle und Meinungserweiternde, das war, ich denke, das war 60er-Jahr-Phänomen, das vor meiner Zeit.
Wie gefällt Ihnen eigentlich, Frau Trautwein, farbtechnisch gesehen, unser Studio?
Ich würde sagen, es ist technisch, es ist ein Raum, der, wo man sicher gut arbeiten kann, aber ich frage Sie mal, wie viele Stunden verbringen Sie am Stück hier drin?
In so einem Studio eigentlich maximal 2 Stunden, solange die Sendung dauert.
Und würden Sie 8 Stunden drin verbringen wollen?
In diesem, sagen wir mal so, der Blick ist jetzt schön aus diesem, wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie die große Scheibe und dann 10 Meter entfernt nochmal Scheiben und das sieht man irgendwie ein bisschen Richtung Stuttgart. Also der Blick wäre jetzt schön, aber wenn ich den Raum angucke, jetzt irgendwie so 8 Stunden eher nicht, oder?
Ja, da wird man lieber den Raum verlassen.
Ja gut, was haben wir für Farben? So ein, was ist das, Beige?
Das ist von mir aus gesehen einfach ein pulverlackiertes Grau. Effiziente Pulverlackierung oder ein Grau, das nicht so schnell Schmutz zeigt, aber auch nicht speziell viel Atmosphäre schafft. Decke ebenso und dann die künstliche Beleuchtung, die eine gleichmäßige Raumausleuchtung schafft. Aber es gab doch früher mal diese amerikanischen Radio Operators, man hat Bilder von ihnen gesehen und die saßen in so einem schönen warmen Lichtkegel in einem dunklen Büro und man hat das Gefühl gehabt, wenn ich der jetzt anrufe, die wird mich verstehen. Doch kann ich mein Herz ausschütten.
Alles mal Manipulation.
Vielleicht nicht. Vielleicht hat das auch mit dem schönen Spiel von Hell und Dunkel. Hier ist alles sehr gleichmäßig ausgeleuchtet und es fehlt das Geheimnisvolle oder das Fantasie anregt.
Aber Frau Trautow, wir haben ja 2 verschiedene Brauntöne, wenn ich das einwerfen darf. Ein helleres Braun hier, diesem Moderationstisch betreffend und dann so ein dunkleres oder mittleres Braun bei der Tür.
Ihr Moderationstisch, den finde ich sehr schön. Das ist eine schöne Holzplatte und die Türe ist eine andersfarbige Holzplatte. Und Farben in der Natur haben ja an sich, dass sie immer zusammenpassen. Also da störe ich mich jetzt weniger an den 2 verschiedenen Brauntönen als an diesem technischen, möglichst sogenannten neutralen Grau und dem neutralen Licht. Das keine Differenz, keine Hell-Dunkel-Kontraste, keine nichts bietet, was die Fantasie anregt oder wo man neugierig wird, was ist in dem Eck, es ist so ein bisschen
Ja gut, aber auf der anderen Seite ist es funktional und was sollen da jetzt irgendwie orangefarbene Kacheln an der Wand? Und
sie müssen ja nicht hier, orangefarbene Kacheln müssen es ja nicht sein, aber
ach, die haben wir schon beerdigt vorhin, ne?
Die haben wir vorhin beerdigt, genau.
Okay, also orange geht nicht mehr, dann pink.
Rosarot geht auch nicht.
Ihre Lieblingsfarbe geht
nicht. Die wäre natürlich prima. Pink nicht, aber meine lieblingshelle Schlammfarbe, die ging doch sehr wohl.
Ja, dass Sie Pink nicht mögen, das war jetzt ironisch gemeint. Ja. Gibt es sonst eine Farbe außer dem Schlamm, wo Sie sagen, wunderbar, toll, passt immer?
Wir haben In einem Kurs haben wir eine Farbe gemacht, die heißt Zürichweiß. Da haben wir einen Stein genommen aus der Sihl in Zürich und haben den angerieben und haben da eine Farbe draus gemacht und das war das Zürichweiß. Und dann ist ein Mann gekommen, der eine sehr gute Stellung in der Schweizer Bank hat und der war zufällig auf Farbensuche, oder nicht zufällig, aber der war auf Farbensuche bei uns, hat dieses Zürichweiß gesehen und hat gesagt, mit dem streiche ich mein Haus. Und dann ist sein Nachbar gekommen und hat gesagt, das ist so ein wahnsinnig schönes Weich, das bettet alles, das umarmt alles, diese Farbe, und hat es dann auch benutzt. Also es gibt durchaus
außen oder
Farben.
Außen oder innen?
Außen und innen.
Außen und innen. Aber innen würde ich jetzt sagen, die meisten Leute denken doch wahrscheinlich, ich nehme das hellstmögliche Weiß, weil das hält am längsten.
Das innen. Wieso soll das am längsten halten?
Denn irgendwie im Laufe der Jahre dunkeln ja irgendwelche Wände doch ein bisschen und man muss sie überstreichen. So meinte ich. Nicht?
Und das Weiß soll am meisten, am reinsten bleiben.
Oder? Ja, das soll irgendwie möglichst lange halten, dass man es nicht alle 2 Jahre überpinseln muss. Wenn Sie da so ein graues Weiß haben, das hält ja vielleicht nicht so lange.
Ich weiß es nicht. Ich will, dass meine Räume mir wohltun und ich gehe eh nicht und reinige meine Wände. Also ich suche meine Farben nicht danach aus, ob es am längsten hält, sondern ob es mir in dem Raum gefällt.
Es gibt unzählig viele Farbtests. Manche gehen, glaube ich, auf den Schweizer Farbpsychologen Lüscher zurück. Wobei ich keine Ahnung habe, ob der noch irgendwie eine große Rolle spielt. Wissen Sie es?
Für uns spielt diese Farbpsychologie weniger eine Rolle. Wir schauen, was macht eine Farbe im Raum, und wir schauen, wie wirkt sie mit dem Licht, und wir schauen, was will man im Raum betonen, und das streicht man heller, und was will man ein bisschen kaschieren, das streicht man dunkler. Also wir schaffen es ja architektonisch, raumbildend mit der Farbe.
Wobei Farbe dann natürlich trotzdem auch Interpretationssache ist. Also der eine empfindet eine Farbe als schön und angenehm und der andere kann vielleicht gar nichts mit anfangen.
Ja, wobei ich sage Leute immer, wenn sie mich fragen nach dem in Kurse, ich frage, ob irgendjemand mal schon mal vor einer natürlichen Landschaft gestanden ist und gefunden hat, das wäre jetzt perfekt, nur die eine Farbe da, die stört total. Mhm. Also ich argumentiere, und ich denke mal, das lässt sich auch wissenschaftlich belegen, dass es eine Art von Farbe gibt, die harmonisch wirkt und die sowas wie Zeitlosigkeit, Kriterien für Zeitlosigkeit erfüllt.
Zum Beispiel?
Und das sind die Farben, die wir spannend finden. Ja, Farben aus natürlichen Rohstoffen, also die Schlammtöne werden ja aus zyprischen Umbren hergestellt und das sind einfach sehr ausgewogene Farben und vielleicht ist es nicht ihre Lieblingsfarbe, aber es ist sicherlich nicht eine Farbe, die nerven wird. Mm. Die hat dieses Zeitlose und es kommt aus der Art, wie sie zusammengestellt ist und der Art, wie sie mit jedem Licht spielen kann, und es gibt ja eine Natürlichkeit, die einfach dann verschieden ist von dem 70er-Jahr-Braun, das uns alle genervt hat.
Ansonsten sind Farben wie alle Dinge des Lebens irgendwelchen Moden unterworfen. Also mir fällt jetzt zum Beispiel auf, was die Autofarben angeht. Weiß ist plötzlich wieder eine Farbe, die man auf den Straßen sieht. Andere verschwinden. Gelb ist auch wieder eine Farbe, die plötzlich auftaucht. Woran liegt das?
Mit gelben Autos, da war ja auch ein technisches Problem. Oft ist es eine Materialverfügbarkeit und früher waren Autos viel gelb und dann sind gewisse Pigmentklassen verboten worden und dann gab es plötzlich keine lichtbeständige, leuchtende gelbe Farben mehr und in den letzten paar Jahren hat man dann eine neue Pigmentgruppe entdeckt, die Bismutvanadate, und da konnte man plötzlich wieder witterungsbeständige, schöne gelbe Lackfarben und Fassadenfarben machen und plötzlich gibt es das wieder und dann kann es auch wieder Mode werden.
Und ansonsten ändert sich auch die Wirkung von Farben? Also bei Weiß ist mir auf, war ja früher bei Autos irgendeine Opa-Farbe und jetzt ist Weiß eine Farbe für,
schick, nicht wahr?
Für viel PS unter dem Hintern haben.
Zumindest hier in Deutschland sieht man sehr viele schnelle Audis. Das sind die von hinten auf der Autobahn kommen mit Lichthupe. Die sind häufig weiß.
Ja, nicht alle Audi-Fahrer benutzen die Lichthupe. Aber das ist ein neues Thema. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren, und kommen Sie gut zurück in die Schweiz.
Danke.
Eins gehört. SWR1.